Es ist eine grundsätzliche Sorge da, dass das böse enden könnte. Und die Verantwortlichen sind dann auch immer schnell benannt, wie im Fußball ja immer. Ne?
Grün auf Weiß, der Podcast des Weser-Kurier. Mein Name ist Stefan Freier und ich hätte fast gesagt, wir melden uns aus dem Zillertal, aber ganz so schlimm ist es ja nicht mehr. Doch, das Schneechaos, es hatte uns erreicht am Wochenende. Und deshalb gleich mal die Frage an dich, JJ. Du kommst ja eher so ein bisschen südlicher, Rheinland-Pfalz. Hast du auch gedacht, mein Gott, das ist ein Schneechaos hier in Bremen, oder war das für dich eher so verbunden mit der Frage, welchen Schnee meint ihr?
Moin Stefan, moin liebe Werder-Fans. Ja, tatsächlich ist einfach nur Winter, ne? Also ich verstehe das schon, dass hier in Bremen die Leute dann ein bisschen skeptisch sind, wenn so viel Weiß vom Himmel fällt, aber so bin ich aufgewachsen und deutlich mehr Schneemengen. Mit dem feinen Unterschied, dass wir so richtige Schneeflüge haben zu Hause und keinen Smart mit Schneeschaufel, der vom Rathaus rumgefahren ist. Das fand ich total süß, ja.
Ja, wir haben aber auch andere Räumfahrzeuge. Das ist ein bisschen unterschlagen worden, finde ich, in der Berichterstattung. Das sah dann am Ende tatsächlich so aus, als würde man in Bremen ausschließlich mit einem Smart versuchen, den Schneemassen beizukommen. Das war, glaube ich, nicht so. Es war auch nicht schön. Im Schneeschippen habe ich so immer gedacht, wer ist auf die Idee gekommen, das weiße Pracht zu nennen? Aber wenn du dann natürlich, wenn die Sonne dann rauskommt und du siehst so die Landschaft, das ist doch schon sehr hübsch. Auf jeden Fall war es ein schönes Bild und ein etwas besseres Bild, als der SV Werder abgibt. Und damit sind wir nämlich bei unserem Verein, bei Grün auf Weiß. Du schreibst davon, dass die Stimmung negativ aufgeladen ist. Willst du uns das mal etwas näher bringen, was du damit nun wieder meinst?
Ja, gerne. Und da müssen wir im Detail dann mal drüber reden, woran das liegt. Es hängt natürlich so ein bisschen damit zusammen, dass wir seit 5 Spielen keinen Sieg geschafft haben. Immerhin dieses Unentschieden vor Weihnachten. Und sicher hätte Werder gerne dieses Spiel gegen Hoffenheim jetzt genutzt, was ausgefallen ist wegen dem Schnee, um die Stimmung so ein bisschen zu drehen und zu zeigen, hey, wir können Spiele gewinnen. Hat aber jetzt nicht stattgefunden. Und das führt dazu, dass alle, die sich so Sorgen machen um Werder, und das sind halt viele bei so einem großen Traditionsverein, dass die jetzt schon seit Wochen ungebremst so ein bisschen Panik haben, wird das alles böse enden im Januar und überhaupt in der Saison. Man merkt so, das Grundvertrauen ist nicht da. Ne? Mhm. Merken wir auch an den Zuschriften, die wir bekommen, merkst du, wenn du mit Werder-Fans dich unterhältst, es ist eine grundsätzliche Sorge da, dass das böse enden könnte. Und die Verantwortlichen sind dann auch immer schnell benannt, wie im Fußball ja immer. Ne?
Kannst du dich erinnern? Natürlich kannst du das. Die Frage, ich ziehe die Frage zurück und ich stelle sie anders.
Jetzt bin ich gespannt, wie sie denn lauten würde. Jetzt auch raus.
Du weißt ja noch, dass wir im Oktober über Werder gesprochen haben und eigentlich ganz zufrieden waren, weil die Bilanz, was die Punkte betraf, sah ganz gut aus. Die Leistung an sich haben jetzt nicht immer alle überzeugt, aber sie waren erfolgreich. Und ich habe mich tatsächlich jetzt auch diese Tage nochmal wieder gefragt, was ist eigentlich passiert? Weil das war ja keine andere Mannschaft. Ein Victor Boniface, von dem wir heute wissen, er wird nicht für Werder spielen mehr, spielte damals schon keine große Rolle. Und ansonsten waren es die gleichen Spieler. Was ist denn eigentlich passiert, habe ich mich gefragt, dass auf einmal aus einer so guten Stimmung, wie wir sie damals ja durchaus hatten, oder sagen wir mal zumindest positiven Stimmung, auf einmal das sich so verkehrt. Das hat natürlich mit den Leistungen zu tun, aber was ist mit der Mannschaft passiert, dass sie auf einmal solche Leistungen abliefert?
Ja, allgemein haben sich Erwartungen nicht erfüllt, sowohl bei den Fans als auch bei dem einen oder anderen Spieler. Das ist ja, wie du sagst, nicht nur Victor Boniface, wir sind insgesamt vorne in der Offensive total harmlos. Und dieses, was wir im Herbst noch hatten, dieses von Woche zu Woche hoffen, dass das am nächsten Spieltag besser wird, gerade auch bei Victor, da wissen wir jetzt ja, das war vergebens und der geht als Flop in die Werder-Geschichte ein. Da hat was dazugehört. Und genauso trifft es auch auf andere Mannschaftsteile zu. Ich sage das Mittelfeld, wir haben immer gesagt, Herr Romano Schmid, wenn der jetzt mal richtig kommt und dann noch mit Puertas im Doppelpack im Mittelfeld und so, dann ist da richtig fußballerisches Potenzial. Herr Pustekuchen, siehst du auch nichts von auf dem Feld. Dann diese ständigen Umstellungen hinten. Also das ist so ein Dauerexperiment gewesen in der zweiten Hälfte vor Weihnachten. Und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass das irgendwie dazu beigetragen hat, dass Werder gefestigt ist. Und ich glaube, das sorgt auch ein bisschen für diese Unzufriedenheit. Oder man kann es ja schon fast Angst und Sorge nennen bei den Leuten. Also ein bisschen wie bei dem Schnee. Dass sie alle Angst haben, Panik haben, da kommt jetzt was ganz, ganz Schlimmes. Und so habe ich das Gefühl, viele Werder-Fans haben jetzt auch die Erwartung, das geht schief. Na, es ist noch gar nicht schief gegangen, aber jeder sieht es schon kommen. Ne? Kriegst du ja sicher auch in deinem Umfeld gespiegelt. Ne?
Ja klar, aber trotzdem ist die Frage ja immer noch, was ist passiert?
Ja, passiert ist eben, dass nichts passiert ist. Wir haben ja immer gesagt, das ist eine Entwicklung, weil die Neuzugänge so spät kamen. Die Mannschaft muss sich erst finden und dann müssen sich die Spieler an die neuen Ideen des Trainers gewöhnen, der auch neu ist. Und das braucht alles so ein bisschen Zeit, weil Werder hatte keine Saisonvorbereitung. Und so hat man das Problem Woche für Woche beschönigt und immer so die Lösung in die Zukunft geschoben. Irgendwann war Weihnachten und es gab nichts mehr zu beschönigen. Es gab aber vor allem auch noch keine Lösung, weil die Mannschaft immer schlechter gespielt hat. Dazu gehört dann so ein desaströser Auftritt in Hamburg. Das ist halt was, das hat nochmal einen besonderen emotionalen Ausschlag in Bremen. Da kannst du dann nichts mehr beschönigen, wenn du so schlecht spielst. Und das andere ist, dass in dieser schlechten Phase, und das ist typisch Werder, das war schon bei anderen Trainern und in anderen Jahren so, dann so kurze Spielphasen, sagen wir so 62. bis 68. oder aber am Ende der ersten Halbzeit, total beschönigt werden nach dem Motto, da war es ja eigentlich ganz gut und davon müssen wir nur mehr auf den Platz bringen. Das ist natürlich bla bla bla, würde Thomas Doll jetzt sagen. Weil darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, 10 Minuten zu beschönigen, sondern eine Leistung zu bringen, mit der du in der Bundesliga ein Spiel gewinnen kannst.
Aber die Frage war, was ist passiert? Weil sie bis zum Oktober, bis im Verlauf des Oktober, haben sie ja gepunktet und hatten auch eine Punktausbeute, mit der man durchaus zufrieden sein konnte, die vielleicht sogar ein bisschen positiv überrascht hat. Und auf einmal haben sie die nicht mehr. Oder waren es die Gegner? Hatten sie Glück mit den Gegnern? Ja. Vielleicht auch bis zu der Phase kann man das so darauf runterbrechen, dass man sagt, ja, war aber auch, ne, da sind ja mehrere Trainer, haben ja tatsächlich nach dem Spiel gegen Werder ihren Stuhl nehmen müssen. Das ist ja dann auch immer ein Zeichen, dass es beim Gegner nicht so besonders gut lag. Also das war es vielleicht auch, dass sie Glück mit dem Spielplan hatten, was wir erst so vorher, vor der Saison jetzt nicht unbedingt gedacht hätten, aber so schlecht ist es dann gar nicht gelaufen, die ersten, sagen wir mal, 7, 8 Spiele.
Ja, da haben ja viele gesagt, auch bei Werder selbst, wir spielen eigentlich noch gar nicht das, was wir wollen, aber wir punkten ganz ordentlich. Ja, und daraus entstand dann so dieser Glaube, wenn wir jetzt auch noch gut spielen, was dann erst möglich ist mit dieser Mannschaft, dann punkten wir ja richtig. Mhm. Beides ist halt nicht eingetreten. Weder haben sie dann richtig gespielt, noch haben sie gepunktet. Und du darfst auch nicht dich täuschen, diese Siege, die du geholt hast, oder der andere Punkt in der Hinrunde, der war schon auch glücklich, weil du auf einen Gegner getroffen bist, der an dem Tag einfach total daneben war. Ne? Das gilt für das 3-3 gegen Leverkusen zu Hause. Das gilt für den hohen Sieg in Gladbach.
In Gladbach, ja, ja, klar.
Und auch das Spiel gegen Wolfsburg. Da bist du eigentlich 60 Minuten unterlegen, in allen Belangen unterlegen. Gewinnst am Ende in der Nachspielzeit sehr, sehr glücklich durch diese Aktion, wo Boniface den Fallrückzieher in die Luft jagt und Semir Mangula dann reinhaut. Mhm. Glück gehört natürlich dazu, aber Glück ist kein Konzept. Und das merken wir jetzt in den letzten 5 Spielen vor Weihnachten. Es fehlt das Konzept auf dem Feld. Es gibt keine Abläufe, es gibt keine klare erste Elf, es gibt immer noch viel Experimentieren, aber wenig Lösungen, vor allem wenig Fußball, der den Leuten gefällt.
Ich habe allerdings mir auch hier notiert, ist es vielleicht die Bremer Zufriedenheit, die sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die letzten Jahre zieht. Das heißt, dass die Mannschaft immer in Phasen zu wirklich guten Leistungen in der Lage ist. Gut, wirklich gute Leistung sollte man jetzt vielleicht in Anführungszeichen setzen an der Stelle, aber zu erfolgreichen Spielen, sagen wir es so.
Ja.
Und dann, wenn man das Gefühl hat, ach ja, läuft ganz gut, ein paar Prozent vielleicht dann doch so kollektiv fehlen. Ne? Es liegt ja selten an einem einzigen Spieler oder an einer kleinen Gruppe von Spielern. Es sind ja dann immer alle, die so ein bisschen vielleicht denken, ach, läuft die Sache. Und das ist ja schon mal meist der erste Schritt in Richtung Misserfolg.
Ja, da ist was Wahres dran, gerade dann, wenn man wenn wir uns erinnern, was Ole Werner gesagt hat, als er Bremen verlassen hat, der in vielen Interviews oder auch in Hintergrundgesprächen genau das angeprangert hat, indem er gesagt hat, wenn wir als SV Werder den nächsten Schritt machen wollen, dann müssen wir ein bisschen von dieser Bequemlichkeit, nenne ich es jetzt mal, er hat ein anderes Wort benutzt, ich glaube, irgendwie ging es darum, Ambitionen zu haben, wir müssen weg von dieser Bequemlichkeit, sprich, es lief ja die letzten Jahre gut, wir sind Achter geworden, waren nicht im Abstiegskampf und vielleicht denkt dann der ein oder andere, ich muss gar nicht mehr tun, weil das reicht ja, ne? Läuft ja, Bombe. Ne? Und das ist der größte Fehler. Hinzu kommt ein anderer Punkt, die Gegner sind jetzt eingespielt. Viele Gegner von Werder hatten ja auch im Sommer größere Veränderungen im Kader, teilweise auch den Trainer gewechselt. Und die sind dann ins Rollen gekommen und plötzlich merkst du, bei denen greifen die Automatismen, die Abläufe, die haben offenbar auch gutes Personal geholt. Und dann stehst du da mit deiner Experimentierküche SV Werder und wirst abgekocht. Boah, das war jetzt aber ein Bild, oder? Fast schräg. Entschuldigung, ist mir so eingefallen.
Ja, war super. Ich werde das noch nicht kommentieren in meiner gewohnt flapsigen Art. Das war einfach großartig, muss ich was sagen. Abgekocht mit deiner Experimentierküche hast du. Okay. Nee, das. Ich gebe dir einen kleinen Moment, um das zu verarbeiten.
Seht's mir nach, ich habe viele Werder-Spiele diese Saison gesehen. Das wirkt noch nach. Ja.
Ja, und was muss jetzt passieren, ist halt die Frage. Also, ein Stürmer ist ja da. Den haben wir ja jetzt. wird kritisiert, ich weiß, klar.
Kannst du den Namen schon?
Ja, natürlich kenne ich den Namen. Ich müsste ihn nur ablesen, wenn es dir recht ist. Darf ich?
Das ist kein Problem. Du hast den Zettel ja hier liegen, ich sehe es ja.
Jovan Milosevic. Ist es richtig?
Sehr schön. Ja.
Hab ich auch Zeit dran geübt. So, nein. Also der Milosevic ist da, junger Mann, 21 Jahre alt, zuletzt bei Partizan Belgrad ausgeliehen, vom VfB Stuttgart nun ausgeliehen an den SV Werder. Ja, die Kritik ist da an dieser Verpflichtung, was natürlich aber auch schon irgendwie ein bisschen schade ist, weil normalerweise ist es ja erstmal ein Stürmer, den wir gefordert haben, sagen wir mal so.
Wenn er nur ein oder zwei Tore schießt, dann ist er schon besser als Victor Boniface. Man muss ihn aber erstmal spielen lassen, ne? Und erstmal gucken, welche Leistung liefert er jetzt ab. Ich bin kein Freund davon, zu früh ein Urteil zu fällen. Das ist ein bisschen anders als bei Victor Boniface. Da war ich sehr früh sehr skeptisch im Sommer, ihr erinnert euch. Während überall der Hype war, habe ich da gesagt, Vorsicht, der ist nicht fit, der bringt einiges mit an Problemen. Und ob der wirklich bei Werder so zündet, gerade nachdem er da beim Zocken mal so nebenher einen Wechsel klar gemacht hat, das kam mir alles komisch vor und letztlich ist es ja auch dann in die Buchs gegangen. Das ist hier bei Milosevic anders. Das ist kein Junge, der den Zenit schon hinter sich hat, sondern das ist einer, der ihn noch erreichen will. Für den ist es jetzt eine gute Chance. Der hat bei Partizan ganz gut performt, einige Tore geschossen, national wie international. Aber das ist natürlich keine Liga, die mit der Bundesliga zu vergleichen ist. Problem ist mal wieder ein Handicap, ne? Denn Sebastian Hoeneß hatte letzte Woche in Stuttgart schon gesagt, kann nicht spielen, weil diesmal nicht Knie, ist es Hand, ne?
Mhm. Ich meine, ja, hat er die Hand gebrochen. Ich wusste nicht, dass du mich fragst. Ich bin
also diesmal nicht Knie,
weil ich
bin Boniface, ne? Ja. Diesmal um einen Handkranken. Ja.
Der war zurück in Stuttgart schon wieder, dann nehme ich dieser Schilderung. Ist das richtig?
Mhm. Ja.
Also das heißt, sie haben ihn nach einem halben Jahr dann auch schon zurückhaben wollen, aber offenbar um ihn erneut zu verleihen, oder
ja.
Wie?
Ja. Okay. Stand aber jetzt nicht im Kader bei diesem furiosen Auftaktsieg in Leverkusen wegen dieser Handverletzung. Hoeneß hatte darauf hingewiesen, dass das eine Gefahr ist, den jetzt schon Bundesliga spielen zu lassen, weil sich dann ein Knochen verschieben kann bei einer unglücklichen Bewegung. Mhm. Bundesliga-Fußball geht halt ruppig zur Sache. Jetzt muss man natürlich mal gucken, wie schnell kann der dann in Bremen spielen.
Mhm.
Ja. Abwarten.
Keine Kaufoption, wird kritisiert. Und ich sage, ja gut, klar, Kaufoption ist immer besser, ist vielleicht sogar eins der lohnendsten Geschäfte, wenn denn der Preis stimmt, den du am Ende dann zahlen musst, wenn du den Spieler fest verpflichten möchtest. Sicher, aber Werder brauchte nun mal eben Stürmer und musste sich dann auch auf viele Dinge einlassen. Also ich sehe das dann auch nicht so kritisch. Und dass im Sommer nochmal wieder was Neues passieren muss, ist ja auch irgendwie klar. Man baut jetzt in einer so kurzen Winterpause ja nicht die Mannschaft der kommenden Jahre auf, sondern man sieht, wo ist ein Bedarf. Und wo muss ich was tun? Und der lag ja sehr auf der Hand übrigens, der Bedarf.
Der lag auf der Hand. Das Problem ist ja im Prinzip vor der Saison entstanden, letzten Sommer. Da hat Werder die Hausaufgaben nicht gemacht, weil sie es nicht geschafft haben, einen Torjäger zu verpflichten, nachdem sie sich von Duxch und Berg und auch André Silva getrennt haben. Übrigens auch ein spannender Punkt. Letzten Winter um die Zeit kam dann André Silva aus Leipzig. Jetzt kommt Milosevic aus Stuttgart. Das ist schon mal ein ganzes Regal drunter. Muss man mal gucken, vielleicht performt er aber besser als Silva dann, also muss dem Jungen diese Chance geben. Fällt halt nur auf.
Und wobei, da möchte ich einhaken, ne, wo du das sagst, vielleicht performt er besser als Silva. Da hast du ja vollkommen recht. Und trotzdem, und das habe ich auch nicht verstanden, hat man sich bei Werder sehr lange bemüht, David Silva fest zu verpflichten. Da fing, glaube ich, der Fehler schon an. Das habe ich, wie gesagt, ich habe es nicht verstanden. Man hat sich sicherlich etwas versprochen von ihm, aber man hat nicht gesetzt auf Fähigkeiten, die er schon zumindest in den Spielen gezeigt hat.
Ja, aber man wusste, man braucht einen Stürmer, ne? Und wenn du schon drei am Verlieren bist, also Duxch weg, Berg weg, Silva weg, war der Gedanke ja logisch, okay, einen davon versuche ich hier zu halten und die Option hattest du dann bei der Politik, die Werder fährt, eben nur bei Silva. Den kannten sie schon und Horst Steffen hätte sich bestimmt auch vorstellen können, mit dem Fußball zu spielen. Aber der Spieler war letztlich daran nicht interessiert und ist einen anderen Weg gegangen. Jetzt muss man gucken, Milosevic ist jetzt mit Sicherheit eine Notlösung. Die Not ist groß, bei keinem Bundesliga-Verein im Sturm so sehr wie bei Werder Bremen. Mehr ist das jetzt nicht. Deshalb ist dieses Fragen nach einer Kaufoption und Kritik daran erstmal sekundär. Darum geht es jetzt gar nicht. Es geht einzig und allein darum, dass Werder einen Stürmer braucht, der Tore schießt. Zwar möglichst schnell und möglichst viele Tore. Ob er das jetzt ist, vermag ich nicht zu sagen. Er ist ja jetzt in seiner Karriere nicht als Bundesliga-Torjäger aufgefallen, dafür sehr viel zu jung. Ist jetzt erstmal für alle Seiten eine Chance, aber wie hat Peter Niemeyer letzte Woche so schön gesagt, wo eine Chance ist, ist auch ein Risiko. Und das sind sie im Sommer bei Boniface eingegangen und da hat sie es nicht ausgezahlt. Jetzt muss man gucken, ob diese Chance von allen Beteiligten dann genutzt wird. Und dann hat man ein halbes Jahr gewonnen, um dann im Sommer aber mal eine richtige Entscheidung im Sturm zu treffen. Denn du kannst ja nicht immer so von Transferfenster zu Transferfenster hangeln.
Ja.
Da gibst du kein gutes Bild ab und das sorgt auch nicht für Vertrauen bei den Leuten.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Der Name Yunus Ebnutalib sagt dir was?
Ja, ich nenne ihn einfach der Elversberger.
Das ist vielleicht doch eine bessere Variante. Ich sage aber nochmal, Yunus Ebnutalib hat in Elversberg gespielt, ist vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, ist er zu Elversberg gekommen, aus Gießen, hat also noch unter Horst Steffen gespielt. Da gibt es vielleicht so eine gewisse Verbindung. Der hat jetzt auch in der zweiten Liga in 17 Spielen 12 Tore geschossen. Das heißt, da war abzusehen, der Junge ist vielleicht einer, der auch in der Bundesliga das ein oder andere Tor erzielt. Das heißt, er war einer der Kandidaten, die Werder vielleicht vor 6, 8 Wochen schon mal auf dem Zettel haben könnte, gehabt haben könnte, muss man vielleicht genau sagen. Und jetzt ist er nach Frankfurt gegangen, hat jetzt gleich getroffen beim 3-3 gegen den BVB und hat, und das zeigt, finde ich, wie schwer die Situation ist, 8 Millionen gekostet. So. Ja. Das ist Geld, das Werder nicht hat. Also es ist halt auch eine ganz angespannte Situation, die wir gerade vorfinden. Ja, da musst du dann wirklich auch die Kröten schlucken. Die Werder nun allerdings auch ein bisschen länger schon schluckt, was Leihspieler anbetrifft.
Werder kann einfach nicht ein Wettbieten mit Eintracht Frankfurt machen um so einen Spieler. Werder hat keine 8 Millionen. Nicht mehr, muss man sagen. Sie haben im Sommer ihr Transferbudget im Grunde ausgereizt für die Verpflichtung von Samuel Mbangula, der im Paket 10 Millionen kostet. Und das Absurde daran ist ja, dass der nicht etwa unumstrittener Stammspieler ist und jede Woche in der ersten Hälfte aufläuft und vorne für Furore sorgt, sondern dass du im Moment zusehen kannst, wie der immer weniger Spielanteil hat und immer weniger Bedeutung und Rolle hat bei Werder. Was natürlich in einem krassen Widerspruch steht zu der Investition, die da getätigt wurde und zu den Erwartungen, die daran geknüpft sind. Ne?
Was heißt im Paket in dem Zusammenhang? Was meinst du damit? Samuel Mbangula hat im Paket 10 Millionen gekostet, hast du gesagt.
Ach so, weil das ja gestaffelt ist jetzt. Ich musste kurz nachdenken, was du meinst. Habe ich gesagt, weil es ja gestaffelt ist, die müssen nicht auf einen Schlag 10 Millionen nach Italien überweisen, sondern 4 × 2,5 Millionen.
So war das.
Das macht dann im Paket diese 10 Millionen. Also die haben jetzt nicht im Sommer 10 Millionen darunter gejagt und haben kein Geld mehr, sondern sie haben 2,5 darunter geschickt und haben kein Geld mehr.
Ja, die 10 Millionen hatten sie wahrscheinlich im Sommer auch gar nicht mal eben so. Ne, das kommt ja auch noch dazu.
Das meinte ich gerade. Also ich sagte, sie haben 2,5 runtergeschickt und kein Geld mehr. Sie können keinen anderen Spieler kaufen, weil man da dann auch mal sagen muss, es gehört natürlich auch dazu, wenn du ein Bundesliga-Verein bist, dass du dein Geld besorgst. Du kannst nicht jahrelang das Klagelied anstimmen, dass du kein Geld hast und die anderen ja alle besser bestückt sind finanziell, sondern du musst ja irgendwas an dieser Situation verändern. Der eine Weg ist, das versuchen sie ja jetzt über Transfererlöse, da müssen sie aber dann auch mal welche erzielen und anders verhandeln als bei Zetterer und Duxch letzten Sommer. Vielleicht klappt es ja bei Koulibaly oder bei Backhaus, keine Ahnung, werden wir dann sehen. Möchte ich nicht in die Glaskugel gucken. Dann musst du gucken, dass du über deine Partner, deine Sponsoren mehr Geld einnimmst. Jetzt nur darauf zu setzen, was ja bei der Mitgliederversammlung gesagt wurde, dass man hofft, wieder Achter zu werden und dann im TV-Ranking zu klettern, das ist ja nur das Prinzip Hoffnung. Ne? Da kann ich mir auch hinsetzen und sagen, da hoffe ich drauf. Das ist ja noch keine Strategie. Also da muss schon ein Ticken mehr passieren. Weil du musst der sportlichen Leitung, in dem Fall Clemens Fritz, Peter Niemeyer und hinten raus dann dem Trainer aus Steffen, natürlich auch mehr Mittel zur Verfügung stellen, um eine schlagkräftige Mannschaft zu bauen.
Bin ich übrigens wieder bei der Bremer Zufriedenheit, die sich auch speist durch die Wiederholung der knappen Kassen. Wenn wir am Ende hingehen und sagen, pass mal auf, jeder Bundesligist teilt uns sein Budget mit, sein Etat und danach machen wir die Tabelle. Weil so läuft es ja nun mal. Wer am meisten Geld hat, spielt am besten und wer am wenigsten hat, steigt dann halt ab. Damit können wir es ja auch lassen. Werder hat sich ja früher immer dadurch ausgezeichnet, dass sie eben auch, die haben ja auch in den 80er und 90er und Nullerjahren nicht so viel Geld. Abgesehen davon, dass sie durch die Champions League natürlich dann viel eingenommen haben. Aber grundsätzlich war Bremen ja noch nie der Standort, die gesagt haben, so, wir haben dies, jenes und das und damit machen wir die Millionen locker. Damals hat es auch geklappt, hat sich so viel geändert in der Fußballwelt, dass man heute sagen muss, nein, Geld spielt jetzt mittlerweile eine so entscheidende Rolle, dass es sogar Tore schießt. Ich weiß es nicht, aber das glaube ich nicht ganz. Ich glaube, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte, aber es hat sich auch nicht so entscheidend verändert, dass man mit kreativer Arbeit, mit intensiver Arbeit, mit viel Inspiration vielleicht nicht doch irgendwie was schaffen kann, von dem der Rest Deutschlands meint, das könnte man in Bremen eigentlich gar nicht.
Ja, und inzwischen ja nicht nur der Rest Deutschlands, sondern inzwischen glauben das die eigenen Fans, dass man das eigentlich nicht könnte. Ne? Und das ist ein bisschen das Traurige daran.
Ja, oder der eigene Verein vielleicht sogar.
Ja, das liegt ja auch daran, dass die meisten Werder-Fans diese tollen Transfers der Vergangenheit ja erlebt haben und dann gesehen haben, was daraus für Mannschaften entstehen konnten. Ne? Erinnere dich daran, dass Werder mal einen Mesut Özil für 4 Millionen ungefähr aus Schalke geholt hat, wo der auf der Bank saß. Wie sie einen Diego von der Bank in Portugal geholt haben, der da gar keine Rolle mehr gespielt hat und was dann für Spielmacher draus wurden. Ne? Diego wurde Rekord verkauft, das hat sich also sportlich und wirtschaftlich ausgezahlt damals. Und Özil haben sie als Weltmeister zu Real Madrid verkauft. Also was für herausragende Transfers das waren. Und das waren ja jetzt keine Harry Canes ihrer Zeit, die du mal so für 100 Millionen geholt hast, weil die Kapitän der englischen Nationalmannschaft waren, ne? Sondern das waren diese kreativen Deals, die du eben angesprochen hast. Und das fehlt natürlich Werder ein Stück weiter. Zu Sammy Mangula war der Versuch. Ansonsten glänzte, und das setze ich jetzt mal ausdrücklich in Gänsefüßchen, glänzte Werder in den letzten Jahren mit Versuchen, es auf eine andere Art zu schaffen, nämlich, ich sag mal, frühere Superstars zu verpflichten, die einige Gebrechen haben, wie Naby Keita oder Victor Boniface, und darauf zu setzen, dass man die Wunderheilung an der Weser so hinkriegt, dass die für Werder funktionieren. Und das ist natürlich ein sehr gefährlicher Weg. Das ist auch ein gefährlicher Weg jetzt bei Maxi Wöber. Ich mag den Jungen total, weil er eine tolle Mentalität hat. Und wenn der fit wäre, würde der Werder viel bringen. Aber schau dir die Krankenakte an. Das ist wie, naja, Meter dick, würde ich sagen. Das sehen wir jetzt ja auch. Der ist einfach nicht belastbar im Moment für den Profifußball. Der müsste mal ganz in Ruhe aufgebaut werden und einen Ticken mehr Glück haben. Aber da hat Werder bei einem Leihspieler im Prinzip gar keine Zeit für. Der gehört dir ja nicht. Der ist ja im Sommer schon wieder weg. Also es sind so Deals, die helfen dir nicht als SV Werder. Du musst schon wieder gucken, dass du Spieler erstens fest verpflichtest, damit du dieses Kapital besitzt, wenn sie sich entwickeln und du sie nicht nur leihst und wenn sie sich dann toll entwickeln, sind sie weg. Oder du hast kein Geld, die Kaufoption zu ziehen, was jetzt ja auch bei dem einen oder anderen drohen kann im Sommer. Und dadurch beruhigst du natürlich auch dein Umfeld. Das Umfeld lächzt danach, dass da mal was auf dem Transfermarkt passiert, wo man sagt, wow, endlich wieder, ne?
Ja, was natürlich, denke ich, gerade sich deutlich geändert hat, ist dieser Transfermarkt, den man mittlerweile als sehr, sehr gläsern bezeichnen muss. Ne? Das war vor 20, 30, vor 40 Jahren noch ganz anders. Da konnte man eben tatsächlich, wenn man da mal eine gute Idee hatte oder vielleicht doch den Tipp, weil man ein gutes Netzwerk hatte, konnte man auch sehr viel mehr erreichen. Heute weiß eigentlich, glaube ich, jeder Bundesligist, jeder Zweitligist, jeder Drittligist weiß eigentlich einigermaßen Bescheid, was auf dem Markt ist und wo sich vielleicht was anbahnt und ist dann auch zur Stelle. Das hat sich sicher schon geändert und trotzdem bin ich der Meinung, man tut sich selber auch keinen Gefallen, wenn man das Ganze immer runterbricht auf die finanzielle Lage und sagt, also seht ihr ja, mit diesen Mitteln sind uns die Hände gebunden, mehr oder weniger, da können wir nicht mehr und da spielen wir dann auch immer eigentlich bestenfalls um Platz 8. Das bringt, glaube ich, keinem weiter. Das führt dann, glaube ich, schon auch dazu, dass du, wenn du Platz 8 erreicht hast, die halbe Mannschaft denkt, ach, besser geht's ja nicht.
Ja, aber wieder Platz 8 zu erreichen, wäre aber schon ein positives Ausrufezeichen. Also das sehe ich nicht, dass Werder dieses Jahr mit dieser Mannschaft 8er wird in der Bundesliga. Ne?
Bestenfalls.
Bestenfalls, ja, allerbestenfalls. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Clemens Fritz hat ja vor der Saison immer wieder von dieser Grauzone gesprochen. Dass es halt nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern so eine Grauzone, wir wollen jetzt nicht sagen graue Maus, aber dass Werder in einem Jahr des Umbruchs, neuer Trainer, neue Spieler, vielleicht es nicht automatisch wiederholen kann, was sie da letztes Jahr unter Ole Werner gemacht haben. Da bin ich auch komplett bei ihm. Auf der anderen Seite hast du diese Sorge der Fans, des Umfelds, auch der Sponsoren, dass es auch noch in den Keller gehen kann in dieser Saison, weil so viel im Moment nicht zusammenpasst sportlich. Und du jetzt seit Wochen auch nicht den Beweis des Gegenteils erbringen konntest. Ne? Und jetzt guckst du auf den Spielplan und hast dann Dortmund am Dienstag jetzt vor der Brust, wo du denkst, wirst du auch nicht so ohne weiteres hoch gewinnen. Ne? Vielleicht überrascht Werder, das ist ja schon mal passiert in jüngster Vergangenheit. Ist aber natürlich erstmal schwer. Und dann hast du Frankfurt und Leverkusen und ihr kennt alle den Spielplan, wo du dann denkst, das kann einfach auch unten reingehen. Und was halt fehlt, ist dieses positive Ausrufezeichen, mit dem du die Stimmung wieder kippen könntest, dass es irgendwas gibt, wo du dich dran festhältst und sagst, okay, die Mannschaft spielt aber gut, tut sie nicht. Die Mannschaft punktet aber gut, tut sie nicht. Da ist ein Konzept zu erkennen, ist es aber nicht. Da ist ein super Transfer getätigt worden, ist aber nicht. Also es fehlt so das, wo man sich dran festhält. Es ist alles wieder so ein bisschen Hoffnung. Wir hoffen jetzt, dass Milosevic gut funktioniert. Wir hoffen jetzt, dass mit viel Glück in Dortmund vielleicht was geht. Wir hoffen jetzt, dass es doch gar nicht so schlimm wird. Aber es ist auch noch gar nichts passiert. Ne? Das meinte ich auch anfangs, als ich sagte, das ist so wie bei dieser Winterpanik, die wir jetzt erlebt hatten, nur weil es ein bisschen geschneit hat oder ein bisschen mehr geschneit hat im Norden mal. Es ist noch nichts passiert. Und mit nur einem Sieg bist du ganz gut da in der Tabelle. Dann hast du einen ordentlichen Abstand nach unten. Also man muss auch aufpassen, dass man nicht immer schon alles verteufelt, bevor es dann eingetreten ist.
Ja.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich zu erkennen, dass es schief geht.
Also es gibt, sagen wir mal, 6, 7, vielleicht 8 Mannschaften, die sich um das internationale Geschäft bewerben. Aber eigentlich ist alles, was dahinter kommt, läuft immer Gefahr, in den Abstiegskampf irgendwann zu geraten. Weil so ein richtiges Mittelfeld, also eine Mannschaft, die in die Saison geht, jetzt außerhalb dieser 7, 8 Mannschaften, die tatsächlich auch nochmal ganz andere Mittel haben und die sich da oben schon mehr oder weniger immer einnisten, außer denen gibt es eigentlich keine wirklichen Mittelfeldaspiranten, sondern das sind dann alle Mannschaften, die sind im zweiten und dritten Drittel unterwegs und die sind nahezu austauschbar. Die unterscheiden sich auch nicht so toll. Das ist zumindest mein Eindruck nach den letzten Jahren. Du kannst 8. werden, du kannst aber auch 13. werden. In dem Moment, wo du dann 13. bist, bist du auch schon sehr nah an den Abstiegsplätzen, wenn es dann blöd läuft.
Ja.
Und das ist sicherlich ein Bewusstsein, das die, denke ich, aber auch bei Werder haben. Also sollten sie, so weit gewarnt sollten sie sein.
Ziel ist es ja so, dass du ab Platz 10 gegen den Abstieg spielst in der Bundesliga. Also alle, ne? so wie du sagst. Und dass da auch viele dabei sind, die gleich viel Geld haben oder gleich wenig Geld haben. Dann ist es aber so, und das ist ein altes Zitat von Rainer Kallmann, der Mann hat nun mal Ahnung, wenn alle gleich viel Geld haben, dann fressen die Schnellen die Langsamen. Und dann musst du bei den Schnellen sein. Das heißt, du musst schneller an solchen Spielern dran sein, wie jetzt zum Beispiel in Elversberg, die du haben willst, weil offensichtlich ja der Faktor Horst Steffen alleine nicht ausreicht, um diese Jungs hierher zu holen. Das war ja nicht der erste Ex-Elversberger oder Elversberger, der nicht nach Bremen gekommen ist, sondern woanders gelandet ist. Es fehlt dann am Geld. Also musst du versuchen, es besser hinzukriegen. Und erinnere dich an Damien Downs, ne, der jetzt nach Hamburg gegangen ist, wo wir dann gehört haben, ja, der fühlt sich halt da in den Gesprächen wohler, die haben ihn mehr überzeugt, die haben ihn mehr abgeholt oder so. Dann bist du der Langsame, wenn dir sowas passiert, weil dann waren die anderen schneller, den Jungen zu überzeugen, ganz einfach. Und das sind so die Sachen, die werden natürlich von den Fans wahrgenommen und dann wird auch viel gemeckert. Und dann hat Werder einen Nachteil. Sie haben an entscheidender Stelle 3 Leute, Clemens Fritz als Sportgeschäftsführer, Peter Niemeyer als Leiter Profifußball und Horst Steffen als Trainer, die alle 3 in dieser Funktion noch nie in der Bundesliga gearbeitet haben. Die also alle 3 noch nie nachgewiesen haben, dass sie das auf dem Niveau richtig gut können. Das muss jetzt kein Nachteil sein, weil jeder mal angefangen hat. Und menschlich sind die alle, finde ich, top und die passen super zu dieser sympathischen Marke SV Werder. Ich komme auch mit allen gut aus. Aber das ist natürlich so ein Ankerpunkt für Kritik, dass man dann sagt, okay, du hast gleich 3 Leute, wo du nicht weißt, können die das überhaupt? Dann hast du solche Transferfenster und solche Auftritte der Mannschaft. Das wirft natürlich Fragen auf und damit kriegst du die Leute dann nicht beruhigt, wenn du jetzt einen Milosevic aus Stuttgart ausleihst. Ich glaube, das reicht nicht.
Eine Vakanz im Management kostet sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen sie brauchen und wo ich ihn finde. Marcomoch Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Aber meinst du wirklich, dass es ein Faktor ist? Ich meine, die sind alle schon lange im Profifußball unterwegs, jetzt nicht in der ersten Liga, klar. Beziehungsweise bei Clemens Fritz gilt ja das auch nicht. Der hatte ja nun vorher den Job inne, den Peter Niemeyer jetzt macht. Glaubst du wirklich, dass das so ein großer Faktor ist, ob du jetzt erste, zweite oder dritte Liga unterwegs bist, jahrelang?
Ja, je nach Rolle macht das sogar einen sehr großen Unterschied aus. Also nehmen wir jetzt den Trainer zum Beispiel, der ist natürlich jetzt mit Gegnern konfrontiert, die taktisch und qualitativ auf einem ganz anderen Level unterwegs sind, als er das die letzten 10, 15 Jahre in seiner Trainerkarriere hatte.
Mhm.
In der zweiten Liga, dritten Liga und Regionalliga Südwest. Das muss man einfach sagen. Er ist ja mitgewachsen mit diesem Erfolg. Da er ein sehr guter Trainer ist, steht außer Frage, dass er das menschlich bisher auch überragend macht, trotz aller Klippen bei Werder. Und das ist ja nun bei Weitem nicht sein Kader, den sie ihm dahingestellt haben. Er hätte gerne einen ganz anderen. Alles super. Aber der Gegner gehört halt dazu. Und es ist was anderes, ob du jetzt gegen Dortmund, Frankfurt und Leverkusen spielst in den nächsten 10 Tagen, als wenn du in der zweiten, dritten Liga unterwegs bist, weil da eine andere Qualität auf dem Rasen steht, die auch deinen Matchplan schneller durchkreuzt. Da musst du halt gucken, dass du da mitwächst als Trainerteam. Das ist das eine. Und bei Peter Niemeyer, der bringt ja Erfahrung auch von Preußen Münster mit und sowieso aus einer langen Bundesliga-Karriere, Kapitän bei Hertha BSC, aber halt nicht auf Erstliga-Level als Manager, als leider Profifußball. Clemens Fritz, früher Nationalspieler, Werder-Legende, Ehrenspielführer und so weiter, ist ja auch in diese Position über Jahre reingewachsen, hat es aber halt auch noch nicht woanders gebracht. Und das wird halt schnell dir negativ ausgelegt, wenn es nicht läuft. Der Punkt ist ja, je länger du dabei bist und je mehr Stationen du in so einer Position hattest, desto größer ist dein Telefonbuch, dein Netzwerk, so, desto mehr Erfahrung hast du mit nationalen, internationalen Transfers und so weiter. Du wächst ja an diesen Aufgaben. Und ich habe den Eindruck, die sind noch am Wachsen.
Und lass mich raten, die einzige Maßnahme gegen diese aufkommende Unzufriedenheit, auch gegen das Misstrauen, das du angesprochen hast, ist Erfolg.
Du brauchst einen Sieg. Ganz genau, du hast es ja selber in der Hand. Wenn du jetzt in Dortmund gewinnst, ist Ruhe. Oder gewinnst du zu Hause gegen Frankfurt, ist Ruhe. Und dann kannst du dich auch unten hinstellen, die Mixzone und sagen, ja, was hier wieder Unruhe war, die ganze Woche, alles übertrieben. Wir müssen auch wissen, wo wir herkommen und wie unsere Realität ist und so weiter. Dann kannst du diese Reden halten. Wenn du aber Woche für Woche verlierst, dann wird es schwierig, weil dann wird ganz viel hinterfragt.
Wird aber auch schwierig, mit jahrelanger Bundesliga-Erfahrung, wenn du Woche für Woche. Also da gibt es dann keinen Unterschied mehr. Aber wenn du davon sprichst, okay, Dortmund, Frankfurt am Freitag, gibt es diesen Sieg aus deiner Sicht? Was meinst du? Ich will dich nicht zum Tipp zwingen.
Nein, ich tippe keine Spiele auf Bundesliga-Niveau, weil ich nicht im Kölner Keller sitze. Da weiß man ja nie, was entschieden wird. Deswegen warten wir da noch ab. Ihr versteht, was ich meine. Aber gerade wieder am Wochenende gesehen, als Zuschauer dann in dem Falle, bei dem einen oder anderen Spiel. Ich würde mir für das, was da gerade entsteht und diese Art, wie Horst Steffen auftritt und wirkt, die ich sehr sympathisch, aber noch nicht sehr erfolgreich finde, würde ich mir wünschen, dass sie jetzt einen überraschenden Sieg holen, dass sie Punkte holen und nicht unten reinrutschen. Nicht nur, weil Horst Steffen so ein netter Kerl ist und ich mir wünschen würde, dass auch so sympathische Menschen, anständige Menschen vor allen Dingen in der Bundesliga Erfolg haben, sondern auch, weil ich die Befürchtung habe, dass dieser Kader von Werder so fragil ist, dass wenn es in den Abstiegskampf geht, das drunter und drüber geht in dieser Kabine, in dieser Mannschaft und dass dann die Qualität fehlt, auf dem Platz und im Kopf, um das zu bestehen. Möchte ich lieber nicht erleben, deshalb lieber jetzt einen Sieg holen, so schmutzig oder verdient er auch sein mag, und dann einen Abstand unten reinhalten und diese Mannschaft im nächsten Transferfenster mit all den Erfahrungen, die Werder dann gesammelt hat, deutlich verbessern. Das würde ich mir wünschen.
Hoffentlich, kann man sagen, an der Stelle nur, ne? Weil die Erfahrungen, die sie jetzt im letzten Sommer gesammelt haben, waren ja, wenn ich dir gut zuhöre und wenn ich mir selber Gedanken mache, ja auch nicht unbedingt zwingend erforderlich. Mit einem kniegeschädigten Victor Boniface und einem ambitionierten, aber seine Qualität nicht nachweisenden Keke Topp in die Saison zu gehen als zentrale Stürmer, ja, das hat mit Erfahrung auch nichts zu tun. Das war einfach eine Fehleinschätzung.
Das sehe ich auch so. Das waren Fehleinschätzungen. Und die Frage ist, ob du aus diesen Dingern lernst. Du hättest aus der Nummer Nabi Keita lernen können, hast du bei Victor Boniface aber nicht getan. Du hättest dann auch Maxi Böber nicht holen dürfen wegen der Verletzungsakte. Die Frage ist halt, lernst du irgendwann daraus? Oder gehst du immer wieder dieses Risiko ein, weil du denkst, naja, sonst würden wir diese Spieler ja nicht kriegen. Das ist so die alte Baumi-Logik. Ne? Wenn die nicht so eine dicke Krankenakte hätte, dann hätten wir keine Chance, sie zu holen. Ich sage, dann hol sie nicht. Die anderen holen sie deshalb ja auch nicht. Die holen lieber einen Spieler, der 30 Spiele macht. Der ist dann vielleicht nicht ganz so gut, aber der hilft dir mehr. Und du musst dann nicht wieder einen holen, wenn der eine verletzt ausfällt. Das war ja bei Werder die Krux. Die fallen der Reihe nach aus. Da musst du immer noch einen holen und noch einen holen. Im Grunde ist das jetzt gerade ein richtiges Übergangsjahr, wo du viel Unruhe auf vielen Positionen hast in deinem Kader. Im Sommer musst du das dann alles bereinigen. Dann brauchst du aber eine stabile sportliche Führung, die das dann auch gebacken kriegt. Und da schauen die Leute mit Argusaugen drauf gerade.
Wo wir mit Argusaugen drauf schauen, sind die nächsten beiden Spiele. Es stehen an BVB am Dienstagabend und Eintracht Frankfurt zu Hause am Freitag. Und wir werden dann nächste Woche sehen, wie es ausgegangen ist. Und ob vielleicht der erhoffte, so wichtige Sieg, vielleicht auch einfach nur mal ein Erfolgserlebnis, worin auch immer das bestehen mag, dann gelungen ist. Ich freue mich drauf, JJ. Danke dir für den Moment. Oder hast du noch irgendwas beizutragen? Du guckst so traurig.
Ich habe nur gerade überlegt, wenn Milosevic jetzt nicht spielt, wer dann die Tore zu diesem einen Sieg schießen soll, den ich mir so wünsche. Mhm. Aber ich tippe dann auf Jens Stegans einfach.
Du auch tippst ja nicht.
In der 91. Minute ist ganz egal, er macht das schon. Also schreibt uns gerne auch mal eure Gedanken dazu. Das waren ja jetzt ein paar Themen, wo wir vor allen Dingen Sachen aufgegriffen haben, die euch bewegen da draußen als Werder-Fans. Auch Dinge, die ihr uns in den letzten Tagen geschrieben habt, habe ich da natürlich jetzt mit eingebaut, um auch eure Gedanken, eure Sorgen mitzunehmen in diesem Podcast und das ein bisschen einzuordnen. Zu beruhigen oder auch zu bestätigen. Schreibt uns gerne, was ihr von Milosevic haltet, was ihr von der sportlichen Führung bei Werder haltet, ob ihr mitgeht, dass ich sage, im Sommer bereinigen und dann ist alles gar nicht so schlimm.
Grün auf weiß at weser-kurier.de. Bis dahin, tschüss.
Und bleibt grün-weiß, ciao.